Und dann zu mitzukriegen, alle meine Freunde sind dahin geflogen, feiern die Feier, ich bin nicht dabei, ich habe es nicht geschafft.
Die Angst war größer.
Die Angst war größer, die hat mich wirklich besiegt. So. Ich habe das wirklich als gefühlt, als da hatte mir die Angst das erste Mal richtig was genommen. So, ne? Also richtig was weggenommen.
Ja.
Und ich habe ja nun mich für Psychiatrie interessiert. Und hatte mich darum schon im Studium sehr viel mit Angsterkrankungen beschäftigt. Mhm. Also ich wusste, dass es diese Angst vor der Angst gibt. Ich wusste, dass es die Angst gibt, die sich immer weiter ausbreitet, die dich irgendwann nicht mehr aus dem Haus gehen lässt, wenn du nicht aufpasst, wenn du sie immer, wenn du immer ins Vermeiden gehst.
Dass sie wächst.
Und ich glaube, das hat mich wirklich ein bisschen gerettet, dieses Wissen.
Ja.
Weil ich dann gesagt habe, okay, das war jetzt echt doof. Das war jetzt wirklich, wirklich doof.
All of Me ist der Podcast, der dir ermöglicht, dich selbst zu finden. In mir, meinen unterschiedlichen Gästen, ihren Geschichten, Impulsen, Konzepten und Wahrheiten spiegelt sich alles, was auch in dir ist. Neugierig? Wenn du in der Tiefe Lust hast, dir zu begegnen, dem, was du schon von dir weißt und all dem, was du noch nicht von dir weißt, dann bist du hier goldrichtig. Denn All of Me ist all of you. So vieles, was ich erlebt und erfahren habe, teile ich mit meinen Gästen, die ihre Geschichten mitbringen. Lasst uns zusammen in die Magie des Moments eintauchen, wenn Worte sich mit Gefühlen und inneren Bildern verweben und eine tiefe Verbindung entsteht, wenn deine Geschichte zu meiner wird und wir alle eins werden. Ich bin Cisa Trautmann. Schamanin, Tiertelepathin, Podcasterin, Tochter, Ehefrau, Mutter von zwei erwachsenen Söhnen, Schwiegermutter, Tänzerin, Schwester, Cousine, Freundin, Gefährtin, Partnerin, Sportlerin, Köchin, Zuhörerin oder kürzer, All of Me. Von Herzen willkommen in meinem Podcast. Ich drücke mal drauf. Herzlich willkommen zu All of Me. Ihr wisst aber schon, dass ihr bei All of Me seid. Es ist heute gefühlt so ein bisschen der erste Sommertag. Und mein Gast heute hatte, glaube ich, die kürzeste Anreise, wobei ich gar nicht genau weiß, wo du tatsächlich wohnst. Aber wir beide wohnen in Blankenese und ich habe heute Anuschka Pressel bei mir in der Küche am Mikrofon. Herzlich willkommen.
Dankeschön für die Einladung und genau, es waren 5 Minuten mit dem E-Bike, muss ich jetzt dazu sagen.
Also sehr nah.
Wirklich nah. Du wohnst ja so ein bisschen den Berg hoch und da ist das E-Bike von Vorteil.
Sehr gut, sehr schön.
So, danke, und, dass ich hier sein darf.
Ja, ich freue mich. Ihr werdet euch auch freuen, weil Anuschka ein tolles, tolles All of Me hat, was ich tatsächlich neulich erst auf der Bühne gesehen habe. Ich sage jetzt noch nicht, auf welcher Bühne, weil das kommt hinterher. Und dachte, während du so deine Geschichte da erzählt hast, dachte ich, okay, what a story. Und dann funkt ja mein Podcaster-Herz an manchen Stellen. Denke ich, okay, cool. Okay, die lade ich jetzt mal gleich ein. So habe ich es gemacht.
Und das hat mich sehr gefreut. Genau. Wobei ich ja immer denke, jeder Weg ist so ein bisschen einzigartig. Ne? Jedes Leben hat so ein All of Me und ist so spannend anzuhören.
Genau. Und deswegen, dafür gibt es ja auch.
Dafür
of me.
Gibt es das ja.
Genau, genau. Weil mich das so fasziniert, wie viele Varianten von Leben es gibt. Und im Grunde auch, wie schade das ist, wenn man nicht in diese Vielfalt kommt.
Ja.
Und ich glaube, dafür mache ich das auch, um immer wieder zu inspirieren, dass jeder reingucken, reinfühlen kann und sich an irgendeiner Stelle inspiriert fühlt. Und das schreiben mir ja auch viele. Was sie mitnehmen. Manchmal ist es nur ein Satz, der sie bewegt und der dann irgendwie wie so ein
was
Stein.
Was verändert.
Genau, was verändert. Mhm. Genau. Also, der erste Teil deines All of Me's ist irgendwie auch spannend, weil wir sind alle mit den Liedern deines Vaters groß geworden.
Absolut. Wahrscheinlich alle. Also ich würde jetzt mal sagen 95% bestimmt.
Genau. Und ich wusste schon immer, dass dein Vater hier irgendwie in Blankenese wohnt. Dann habe ich über meine Freundin Christina irgendwie auch dich kennengelernt. Und eigentlich würde ich gerne da anfangen. Wie ist das früher gewesen, die Tochter von Rolf Zukowski zu sein?
Ja, das bin ich natürlich noch nicht erst einmal gefragt worden. Yeah. Und ich beantworte es immer wieder total gerne, weil es natürlich mein Papa ist.
Und ganz normal, weil jeder findet seinen Vater normal.
Genau, ja, es ist einfach mein Vater gewesen, immer schon. Und ich habe ja das große Glück gehabt, vielleicht ist es auch kein Glück, doch ich würde es aber eher als Glück bezeichnen, dass als ich ganz klein war, mein Vater ja noch gar nicht bekannt war.
Ach so.
Genau, ich bin ja eigentlich, wenn man es so ausdrücken möchte, die Muse meines Vaters. Das klingt jetzt ein bisschen großartig, aber es ist tatsächlich, er würde es glaube ich auch immer so ein bisschen so sagen.
Okay.
Denn er war sehr jung, als ich geboren wurde, erst 24, meine Mutter 21, also sind sehr jung und auch ehrlicherweise völlig ungeplant Eltern geworden. Mhm. Mein Vater hat noch studiert und hat dann angefangen in einem Musikverlag zu arbeiten, hat BWL studiert, ganz klassische betriebswirtschaftliche Ausbildung.
Und hat einfach nur Freude an seiner Gitarre.
Hatte einfach Freude an seiner Musik und hat immer mehr angefangen, Lieder zu schreiben.
Okay.
Und wir haben wirklich in ganz beschaulichen, kleinen Mini-Verhältnissen gewohnt und ich habe immer schon gerne gesungen. Man sagt, ich hätte mit anderthalb angefangen zu singen.
Vorm Sprechen.
Sozusagen wahrscheinlich summend und dann, sobald ich die ersten Wörter konnte, habe ich gesungen. Ich hatte so eine Liederfibel und das hat mein Vater gehört und hat dann irgendwann angefangen zu denken, Mensch, irgendwie kann es doch nicht sein, dass es nur so Volkslieder gibt für Kinder mit ein Männlein steht im Walde und wie sie alle hießen. Mhm. Es muss doch auch Lieder geben, die ein bisschen mehr aus dem Leben der Kinder selber so entspringen. Und da mein Vater, wie gesagt, noch sehr viel zu Hause war am Anfang, wir hatten so ein Kindergarten, so eine ganz, ganz schöne Kita, die ein bisschen mit dem Auto entfernt war, so eine Elterninitiative, so ein richtiges Schwedenhäuschen auf so einem Feld, also ganz schön. Und da hat mein Vater uns immer hingefahren. Und zwar mich und noch drei andere Kinder. Und da hat er schon im Auto angefangen, mit uns zu singen. Dann hat er in der Kita mit, also damals hieß es ja nicht Kita, damals da durfte man das ja noch Kindergarten nennen. Und die Kindergärtnerin hieß auch noch Kindergärtnerin. Und dann haben wir dort auch gesungen. Also das heißt, er hat dort mit uns, also wirklich mit mir als Kindergartenkind angefangen, Musik zu machen für Kinder. Zuerst vor uns 20 Kindern. Das war der Anfang. Mhm. Und ich war von Anfang an dabei. Das heißt, ich war von Anfang an Inspiration für ihn und auch von Anfang an mitsingend. Ich habe also
und immer das Publikum und der Spiegel alles.
Ich war alles gleichzeitig. Ich war das Publikum, genau wie du sagst. Mhm. Ich war der Chor, ich war die Solosängerin, ich war die Inspiration und war die Kritikerin auch. Mhm. Ne? Wir haben auch wir waren ja immer die Ersten, die das gehört haben und wir haben auch wirklich oft was kritisiert. Es gibt so manches Lied, wo meine Mutter und ich gesagt haben, Entschuldigung, das bitte nicht.
Weißt du noch,
eins
was
davon
das war?
Ist zum Beispiel Nucky Die, das ist mittlerweile sehr beliebt, aber wir haben gesagt, das kannst du nicht machen, Papa.
So.
Kennst du das nicht?
Nee.
Der Eber sagt zu seiner Frau, hör zu, du süße kleine Sau, wir machen heute eine Schweinerei und gehen mal wieder Nucky Die, Nucky Die. Und also ich fand das wirklich unfassbar peinlich. Ich war wahrscheinlich so 11, 12. Und wie du dir vorstellen kannst, ich fand das unglaublich unangenehm. Und meine Mutter ist da auch immer sehr empfindlich. Es gab ein paar solche Lieder. Aber egal, sie kamen trotzdem meistens auf die Platten. Und es gab aber auch viele Lieder, die ich immer sehr mochte. Naja, und insofern bin ich so sehr damit aufgewachsen und groß geworden, dass ich das selten richtig hinterfragt habe, wie ist es, Rolfs Tochter zu sein, weil ich war eben einfach immer dabei. Mhm. Und erst so in der Pubertät fing das an, mich auch ein bisschen zu belasten tatsächlich. Mhm. Ich war ja auch sehr präsent in der Zeit. Ich habe zum Beispiel bei Und ganz toll mich mitgesungen. Das war ein richtiger Hit, also muss man im Nachhinein so sagen.
Unbedingt.
Und hatte dadurch einen gewissen Bekanntheitsgrad, war super schüchtern in der Zeit, super schüchtern, sehr still, stand nur immer schon gerne auf der Bühne, das ist eigentlich ganz lustig.
Das ist ja echt ein schöner Gegensatz.
Ja, ist ein schöner Gegensatz. Ich mochte gerne singen, hatte Spaß dran gehabt. Aber ich bin in der Zeit schon auch geärgert worden, das muss man ganz klar sagen. War nicht so schön. Ich hatte keine so schöne Schulzeit, 5., 6., 7. Klasse.
Also wegen dieses?
Wegen dem, aber auch so. Ich war echt unbeliebt, muss man wirklich sagen. Also war keine gute Zeit. Also ich habe auch wirklich Zeiten gehabt, wo es einem nicht so gut ging in der Schule. Heutzutage würde man das, glaube ich, auch Mobben nennen. War nicht gut. Und aber dann habe ich mich da irgendwie so nach einem Jahr, wo ich mich zurückgezogen habe und gesagt habe, ich möchte nicht mehr mitsingen, ich möchte mal raus hier, mhm. habe ich dann wieder gerne mitgesungen, weil mich das einfach immer so erfreut hat. Und heute stehe ich natürlich da und bin unglaublich stolz auf dieses Werk mhm. und auch wirklich stolz, ein Teil davon zu sein. Also auf vielfache Weise. Und es ist das für ein Geschenk, mit seinem Vater immer noch Musik zu machen. Ne? Wir stehen ja immer noch mal zusammen auf der Bühne und das ist schon.
Und macht ihr das auch zu Hause?
Tatsächlich singen wir doch zumindest ab und an. Nicht ganz so vielleicht, wie man sich das vorstellt, aber wir sind schon gerade so zu den Feiertagen und so. Meine Brüder sind ja auch recht musikalisch.
Mhm, wie viele hast du?
Ich habe zwei Brüder. Mhm. Einer ist 3,5 Jahre jünger und der andere 12,5 Jahre jünger. Mhm. Also wirklich ein großer Abstand. Mhm. Da war ich eigentlich schon fast mehr so die Zweitmama. Mhm. Aber mein anderer Bruder, 3,5 Jahre jünger, ist ja richtig erfolgreicher Songwriter. Das heißt,
tatsächlich?
Ist, okay. Also Alexander Zukowski kannst du mal bei Spotify eingeben. Da wirst du staunen, was der alles mitgeschrieben hat. Ganz toll.
Also ihr habt da die Gene
großartigen Weg gegangen.
Ja, also nicht übernommen, man übernimmt keine Gene, aber ihr lebt die auch.
Wir leben die auch, eher am meisten, definitiv. Für mich ist ja die Musik so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Ich liebe sie sehr, aber ich bin nie ganz in diese professionelle Schiene gegangen. Aber Alexander ist, der ist da richtig, richtig erfolgreich. Schreibt mit Leuten wie Sascha, Max Giesinger. Hat zum Beispiel Rise Like a Phoenix geschrieben, den Grand Prix Eurovision de la Chanson Siegertitel. Und so. Also der ist schon...
Okay.
Der kann's.
Ich würde mal sagen, der kann's auch.
Ja, der kann's auch. Der und kann's ich auch. Bin super stolz auf den. Ich finde das richtig toll. Ich freue mich da mal ganz toll drüber.
Ja.
Und insofern, ja, wir haben immer viel Musik gemacht. Wir haben echt auch immer im Auto gesungen. Wir haben immer, also ja, Musik spielt in unserem Familienleben schon eine große und verbindende Rolle. Mhm. Auf jeden Fall. Ja. Total.
Oh, voll schön. Also vor allen Dingen finde ich es natürlich schön, aber es passt ja auch ein bisschen zu dem Alter, in dem wir viele von uns sind. Dieses in der Rückschau. Gab es auch mal zweifelhafte Momente, aber in Gänze, also es quillt ja geradezu aus dir raus, bist du irgendwie dankbar und beseelt.
Super, also ich habe wirklich das ganz, ganz große Glück, in einem wundervoll liebevollen Elternhaus aufgewachsen zu sein, mit einem Vater, der uns eben sozusagen sehr integriert hat in sein Berufsleben. Das ist ja auch was unglaublich Besonderes. Ne? Wenn ich das jetzt bei meinem Mann angucke, ich glaube, meine Kinder haben nicht so wirklich eine Ahnung, was der eigentlich so macht in seinem Berufsleben, weil der eben so einen normal, in Anführungsstrichen, normalen geschäftlichen Betriebsjob hat und wir waren halt so Teil, das ist schon besonders. Ne?
Also, wobei ich mir das schön. Auch eben anders vorstelle, ich weiß jetzt nicht, wie seine Arbeitszeiten sozusagen waren. Also sobald Elternteile in Jobs, in Büros gehen, wo sie morgens um 8 das Haus verlassen und abends irgendwann wiederkommen, natürlich ist der Abstand dann riesig groß. Also war dein Vater, hat da wahrscheinlich auch eine andere Präsenz zu Hause.
Genau, der war halt auch viel zu Hause, aber auch viel richtig weg. Ne? Also ist sozusagen beides gewesen. Er war wirklich auch richtig viel, richtig weg. Also er hat selten richtige Touren gemacht, aber war dann immer mal so 3-4 Tage irgendwo unterwegs. Meine Mutter war dafür wirklich zu Hause bei uns. Die war so das ganze ganz feste Anker. Und aber das Schöne ist, wir waren ja auch ab und an mal mit. Also zumindest, wenn Ferien waren oder Fernsehauftritte waren, waren wir ja auch viel mit. Also ich dann eben als Sängerin und mein zweiter Bruder nicht so viel, aber mein dritter Bruder wiederum, oder zweiter Bruder, mein drittes Kind, der war auch richtig viel dabei, hat ganz viel mitgesungen. Also insofern, wir waren immer sehr viel Teil, aber wir waren sehr weit entfernt von Kelly Family oder sowas.
Ja.
Also deshalb wurden wir immer mal wieder gefragt, also ob es da so Parallelen gibt, aber das nie. Mein Vater hat sich auch immer sehr bemüht, niemanden von uns so ins Rampenlicht zu stellen. Mhm. Ne? Also zu sagen, dass keiner von uns und überhaupt keins seiner Kinder, die so mitgesungen haben, sollte jemals so ein Star-Gefühl bekommen. Das war ihm immer super wichtig, dass sich kein Kind so ins Rampenlicht stellt.
Aber er war ja auch das Gegenteil von einem Star.
Eben, absolut.
Auch gar keinen Bock
er war
drauf.
Immer so bodenständig und immer so dieses, das war ihm immer sehr, sehr wichtig. Und wenn er so gemerkt hat, dass so zum Beispiel Eltern von einem Kind so anfangen, so ein bisschen so, es sind ja meistens die Eltern, die anfangen, so ein Kind so nach vorne pushen zu wollen. Wenn er das gemerkt hat, hat er sofort angefangen, so ein bisschen zu schauen, da muss ich jetzt so ein bisschen gegensteuern. Und insofern haben auch wir nie das Gefühl gehabt, wir sind zwar jetzt die Kinder von ihm und deswegen stehen wir immer vorne. Also das war schon wichtig.
Sehr schön. Dann lass uns mal jetzt weitergehen mit dem, was du dann gemacht hast. Also Hast du jemals gedacht, du möchtest auch eine Künstlerkarriere?
Ja, tatsächlich. Und das ist eben bei mir so dieses gewesen, das hast du, durftest du ja auch von mir da so ein bisschen, als du so gemerkt hast, ist vielleicht ganz spannend hören. Ich hatte tatsächlich immer so zwei Seelen da in meiner, oder so zwei Wünsche in meiner Brust. Einerseits so dieses kreative, musikalisch, künstlerische auf der Bühne stehen. Das war etwas, was mir immer viel Spaß gemacht hat und was ich, glaube ich, auch ganz gut kann. Also ich würde jetzt behaupten, ich glaube, ich singe ganz schön. Und auch so dieses durchaus so ein bisschen berühmt sein, so ein bisschen, so das fand ich ganz spannend.
Kann man einmal kurz dein Sternzeichen hören?
Krebs. Aber mit Aszendent Wassermann.
Das ist dann eher der Wassermann.
Das ist der Wassermann in mir.
Weil der Krebs will, glaube ich,
nicht zwingend auf die Bühne. Der Krebs will das gar nicht.
Nee, sorry.
Und der Krebs war eben, und das ist auch super spannend, wenn man sich damit mal beschäftigt. Ich bin jetzt nicht so firm in Astrologie, aber doch zumindest ein bisschen. Und man sagt ja immer so, das Hauptwasser, der Aszendent kommt erst so nach und nach im Leben.
Genau.
Und wenn ich eben an meine, habe ich dir erzählt, fünfte, sechste, siebte, ich war super schüchtern und so ein bisschen total zurückgezogen. Da war ich noch komplett Krebs. Ja. Der Wassermann ist später und ich bin im Mond, habe ich jetzt gerade erst rausgefunden, die Jungfrau.
Aha.
Was auch nochmal spannend ist, weil das jetzt was Organisiertes hat, sowas ein bisschen.
Das stimmt.
Das ist super interessant. Also diese Mischung finde ich ganz spannend. Passt auch ganz gut zu mir tatsächlich.
Ja.
aber das war so der eine Teil in mir. Und dann der andere Teil hat sich immer schon für medizinische Themen interessiert, für Biologie, Biologie des Menschen vor allem. Und war so ganz sozial orientiert. Also ich hatte Lust, mit Menschen zu arbeiten. Ich hatte Lust, in irgendeinen Heil- und Hilfsberuf zu gehen. Ich war nicht so ganz sicher, was, aber irgendwie so in die Richtung. Insofern war ich so hin und her wankerig zwischen am Anfang ehrlicherweise wirklich Krankenschwester, das war eigentlich mein erster Berufswunsch, oder eben Musical.
Okay.
Ja, also Musical hat mich sehr gereizt, weil ich habe auch immer getanzt. Ich habe ganz intensiv Ballett und Jazz-Tanz gemacht. Und war da immer so, dass ich dachte, boah, vielleicht doch. Naja, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann nach meiner Schule, nach einem halben Jahr, meine Eltern waren da Gott sei Dank immer sehr entspannt, haben immer gesagt, du wirst schon irgendwann das finden, was du möchtest. Und dann habe ich also erstmal ein Musical angefangen tatsächlich. Bin hier auf der Stage School of Music, Dance and Drama gewesen in Hamburg. Und habe das aber genau 3 Monate durchgehalten und habe nach 3 Monaten gemerkt, hier gehöre ich überhaupt gar nicht hin.
Nämlich? Was fühlte sich nicht richtig an?
Die Menschen um mich rum.
Ach echt? Wieso? Wie sind die denn?
Die waren mir zu extrovertiert und auch zu zu wenig empathisch und zu, wie sagt man das?
Ja, die sind nicht echt.
Die sind nicht echt, genau.
Also weil ich sofort klar, dein Vater ist ein echter.
Absolut. Es war
und du
eben
weißt
wirklich,
nur, wie echt es
jeder hat für sich, jeder war so ein Alleinekämpfer. Es war so nicht so dieses, wir machen hier miteinander. Es war, ich hatte von Anfang an, ich muss mich hier so behaupten gegen so, so Alpha-Leute, die irgendwie nur so sich selber so darstellen wollen.
Naja, und das ist sehr viel Maske.
Total.
Also davon
total.
Lebt so ein
davon
Laden auch,
lebt
ist gar nicht schlimm,
genau.
Aber das kann eigentlich nicht gehen.
Nee.
Also mit dem, wie du jetzt deine Kindheit beschrieben hast und mit der Authentizität und der Natürlichkeit, die jeder kennt, der deinen Vater kennt, und das tun alle.
Total spannend, dass du das so sagst.
Das kribbelt jetzt überall.
Ja.
Voll schön. Ja,
also das war wirklich mir so schnell so klar. Und das ist natürlich schon spannend, weil ich meine, ich habe mich ein halbes Jahr auf die Aufnahmeprüfung vorbereitet. Ich war total stolz, dass ich das geschafft habe und
cool.
so. Aber nein, ich habe nach 3 Monaten gesagt, das kann ich nicht machen. Das ist nicht mein Weg. Und dann war ich erstmal völlig verwirrt. Dann wusste ich gar nicht mehr, was ich machen soll. Und dann habe ich mich erstmal verabschiedet und bin nach Spanien gegangen und habe da Spanisch gelernt.
Ja.
Und dann habe ich dann einfach doch mal den Medizinertest gemacht, weil natürlich lag irgendwie auch in der Luft vielleicht doch Medizinstudium.
Okay, hast du so ein super Abi?
Ja, ich habe ein okay Abi gehabt, also nicht schlecht. Damals, muss ich sagen, war 1,8 habe ich gemacht, ist ein gutes Abi gewesen. Heute wäre das ja schon fast ein mittelmäßiges Abi. Mittlerweile haben ja alle 1,0 und so, oder? Also ist das nicht so, dass es viel mehr so 1,0er Abis gibt mittlerweile?
Meine Söhne haben jetzt gar nicht dazu gezählt, also auch sehr weit davon entfernt.
Deswegen. Ich habe immer das Gefühl, es gibt das viel mehr. Also damals war 1,8 echt ein gutes Abi, ja. Ich habe vor allen Dingen aber einen sehr guten Medizinertest dann geschrieben. Ich glaube, weil ich zu der Zeit, wo ich den Medizinertest geschrieben habe, eigentlich schon wieder dachte, nee, will ich sowieso doch nicht machen. Da hatte ich mich nämlich mittlerweile schon für ein Grundschulpädagogikstudium angemeldet.
Aha, du bist wirklich vielschichtig.
Ja, genau. Und da habe ich damit erstmal angefangen und bin nach Freiburg gegangen, habe ein halbes Jahr Grundschulpädagogik gelernt und habe auch da wieder festgestellt, das ist auch nicht meins. Ich glaube, da lag es tatsächlich im Rückblick ein bisschen an dem Studienfach, also am Studium selber, weil ich war in Freiburg an der Pädagogischen Hochschule. Und das war einfach mir als Typ, glaube ich. Ich bin, glaube ich, so ein Mensch, wenn ich lerne, ich brauche so ein bisschen was Verschultes. Ich brauche so ein bisschen Anspruch. Mhm. Ich brauche so ein bisschen Forderung. Mhm. So. Und das war an dieser pädagogischen Schule eben gar nicht so. Es war sehr, sehr einfach, was wir gelernt haben. Mhm. Es gibt ja Grundschulpädagogik-Studiengänge, wo man die Fächer richtig lernt. Also Bio oder Mathe oder sonst irgendwas. Und an der pädagogischen Hochschule habe ich Sachkunde und Mathematik gehabt. Mhm. Und ich habe aber in Mathematik addieren gelernt und
subtrahieren. Ich muss jetzt leider ein bisschen lachen, weil ich habe ja Grundschullehramt studiert.
Ach, du hast es studiert. Und wo,
darf ich sagen? Sehr gute Frage. Ich habe angefangen, weil da war ich noch bei meinen Eltern zu Hause. Und da war ich, deswegen ist jetzt sehr lustig, weit verdrängt das Ganze, an der pädagogischen Hochschule in Koblenz.
Oh, guck mal.
Also weil das einfach in der Nähe von Mainz war und ich habe in Wiesbaden ein Abitur gemacht und ich wollte unbedingt einen Studienplatz in München, der habe ich aber erstmal nicht bekommen. Also habe ich gedacht, gut, dann beschäftige ich mich jetzt hier, wenn man das so früher dachte. Und bin dann dauernd irgendwie nach Koblenz gefahren und dachte, ach, das ist doch irgendwie hier Ringelpiez mit anfassen. Also ich fand es okay, weil ich hatte jetzt auch keinen Anspruch, dass ich da irgendwas Riesiges machen müsste. Aber die Beschreibung jetzt ist sauber.
Ist lustig, ne? Ja, also genau. Ich weiß noch genau, ich sehe mich heute noch in dem Sachkunde-Labor, also ich nenne es jetzt mal so, wo wir wirklich so Versuche in Anführungsstrichen gemacht haben, was passiert, wenn ich ein Spülmittel in Wasser tue und dann das Fett sich löst? Oder was passiert, wenn ich verschiedene Gegenstände auf Wasser schwimmen lasse oder sowas? Was man natürlich später mit Grundschulkindern auch durchaus macht, aber ich fühlte mich irgendwie die ganze Zeit immer gedacht, was mache ich hier eigentlich? Dann hatten wir Heimatkunde, unser Schwarzwald, Lebensraum und irgendwas. Eigentlich an sich alles ganz nett, aber auch da war es wieder so. Ich hatte meinen Freund damals, der hat Jura studiert, auch in Freiburg. Und ich hatte sehr viele Juristenfreunde dadurch. Und ich hatte immer das Gefühl, Gott, was mache ich hier eigentlich? Und die anderen hatten so ein anspruchsvolles Studium. Ich dachte irgendwie, nee, ich glaube, das ist es auch immer noch nicht. Und man muss dazu sagen, das war dann schon 2 Jahre nach meinem Abitur. Ne? Also ich hatte schon ganz schön viel Zeit so irgendwie...
Das hätte
vertüdelt.
Ich jetzt auch gefragt. Also so einfach ist das nicht.
Nee.
Ständig ist jetzt auch das falsche Wort, aber immer wieder was Neues anzufangen, motiviert zu sein und dann zu denken, oh nee, das ist auch nicht.
Genau.
Also das ist echt auch furchtbar unangenehm.
Ja, und das ist wirklich, ich erinnere mich sehr gut, wie ich meinem Freund das damals auf irgendeiner Wiese da an der Dreisam wirklich weinend gesagt habe, ich merke, das ist immer noch nicht das Richtige für mich. Weil ich wirklich so, das gibt's doch gar nicht. Jetzt habe ich hier irgendwie schon das probiert. Ich bin so schwankerig. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Und dann habe ich gedacht, nee, okay, dann mache ich das jetzt doch. Jetzt gucke ich mal, ob ich einen Medizinplatz in Freiburg bekomme. Mhm. Das war nicht so ein bisschen fast in Anführungsstrichen meine Voraussetzung. Ich wollte nicht jetzt die Stadt schon wieder wechseln. Ich war da eigentlich sehr gerne und habe gedacht, das finde ich schön. Und habe dann, dadurch, dass ich so einen guten Medizinattest hatte, konnte ich mir den Studienplatz quasi aussuchen.
Ach, ist ja toll.
Ja, okay. Das ging ja über die ZVS damals noch. Und dann hatte ich eben wirklich in Freiburg einen Studienplatz für Medizin. Habe gedacht, okay, das mache ich jetzt. Und dann habe ich das gemacht. Aber auch das selbst noch nicht mal, ehrlicherweise, ich habe es durchgezogen. Ja, also Spoiler. Ich bin ja fertig geworden, aber... Auch das Studienfach war, während ich das so gemacht habe, nie ganz 100%, dass ich dachte, das ist jetzt ganz genau das, was ich machen will. Ganz interessant. Also es hat mich super doll interessiert. Ich fand das Fach total spannend. Ich habe das richtig gerne gelernt einfach. Ne? Also ich war gerne in den Vorlesungen, super gerne die Sachen gelernt. Ich fand es mega interessant. Ich hatte auch nette Leute und so. Und dann bin ich ja irgendwann nach München gegangen, nach dem Physikum. Ah nee, genau, da muss ich vielleicht kurz noch einen kleinen Schwenker machen. Ich habe in den ersten 4 Jahren immer noch überlegt, ob ich das weitermachen soll. Und das man hat ja nach 4 Semestern das Physikum. Und ich hatte dann immer überlegt, ich glaube, ich möchte doch irgendwas ein bisschen Praktischeres machen. Aber gut, diese Medizinrichtung passt. Physiotherapie. Hab gedacht, das ist vielleicht doch nicht schlecht für mich. Und dann habe ich mich beworben, also habe verschiedene Studienplätze mir angeschaut. Und hatte einige Zusagen tatsächlich, unter anderem in einer Schule in Coburg damals, die ich ganz toll fand. Und das finde ich im Rückblick unglaublich interessant, weil das war eine Schule für Physiotherapie und Gymnastik. Da hat man 3 Jahre gelernt und es war Physiotherapie und Gymnastiklehrerin. Und du weißt ja, was ich heute mache, kommen wir später zu. Und da habe ich, als ich das so hörte, dachte ich, oh, das wäre es, glaube ich, total. Das wäre genau mein Ding. Mhm. Aber diese Schule in Coburg war ein Internat. Es war quasi ein Internat. Okay. Und Coburg ist ja sehr katholisch, super katholisch. Okay. Ohne Jungsbesuch, ohne Männerbesuch.
Hola.
Und ich habe gedacht, boah, also das weiß ich jetzt nicht, ob ich 3 Jahre, ohne dass mein Freund mich besuchen darf, da irgendwo in Coburg sein möchte.
Der Zölibatär.
Fand ich schon schwierig. Mhm. Habe mich dagegen entschieden und habe dann aber eben auch abgewartet, ob ich das Physikum bestehe. Mhm. Habe das Physikum bestanden und habe gesagt, das soll ein Zeichen sein, ich mache das jetzt weiter. Ja, wie gesagt, dann sind wir nach München gegangen und ich habe das ja, wie gesagt, dann durchgezogen. Also, aber immer doch sehr, sehr ambivalent, muss man wirklich sagen. Mhm. Immer nicht sicher, ob das so mein Weg sein soll. Es hatte verschiedenste Gründe tatsächlich.
Ja, spannend. Also ich habe jetzt, das würde ich dich jetzt fragen, das ist natürlich voll privat, wenn du jetzt bei mir in der Praxis sitzen würdest, dann würde ich jetzt fragen, wie war denn deine Geburt?
Ich glaube, die war gar nicht so schlecht, nicht so schlimm. Ich glaube, es ist eine relativ normale, natürliche Geburt gewesen. Wobei, nein, ich bin eingeleitet worden. Ich glaube, es hat ganz lange bei mir gedauert. 24 Stunden oder sowas, ganz schrecklich.
Das finde ich jetzt, ja.
Oder 48, war auf jeden Fall super. Also meine Mutter sagt, das war ganz doof. Die Geburt selber war aber dann okay.
Als du dich dann entschieden hast.
Ja, aber
so würde ich es jetzt tatsächlich auch mal sagen.
Ja.
Also, und
ja,
das wiederholt sich.
Also ja, dieser lange Entscheidungsweg, ne?
Ja.
Auch eine lange Geburt, meinst du, ne?
Ja.
Also das sehr lange Geburt.
Ich liebe diese Zusammenhänge.
Ja, interessant.
Und das denke ich jetzt die ganze Zeit, also am Anfang habe ich das noch nicht gedacht, aber jetzt denke ich die ganze Zeit, was war bei der Geburt?
Das ist interessant, ja, das ist wirklich ein interessanter Punkt. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber ich glaube tatsächlich, dass das auch eine lange Geburt war, ja.
Bis du dich entschieden hast.
Ja, bis ich mich entschieden habe.
Weil irgendwas wollte.
Kommen zu wollen.
Ja, also zurück geht es ja selten, aber.
Ja, total.
Und dann mussten sie dich ja auch überreden.
Ja, wobei man auch im Nachhinein, glaube ich, bei mir dann gesagt hat, ich bin ein bisschen früh gewesen. Da hatten die sich ein bisschen verrechnet. Also ich hatte noch ganz viel so diese Schmiere so drauf und sowas. Also ich war ein bisschen früh, ich war relativ zart und so. Also im Rückblick hätte man das vielleicht einfach schlichtweg noch nicht einleiten sollen.
Ja.
Aber gut, Anfang der 70er Jahre war man da vielleicht noch nicht so weit. Also da war sowieso alles noch ein bisschen anders. Mein Vater war ja auch zum Beispiel bei der Geburt noch nicht dabei.
Ja.
Ne?
Ja.
Also das ist auch spannend, finde ich, so im Nachhinein. Bei meinem Bruder 3,5 Jahre später war er schon dabei.
Ah, okay, da war schon der
Da war der Wechsel. Genau, okay. 74 ist mein Bruder geboren, der ist schon mit Anwesenheit des Vaters geboren.
Schon auch anders, genau.
Ja.
Aber so wie zum Beispiel bei Kaiserschnitt Kindern, die können, das muss alles gar nicht immer sein, aber es ist häufig so, dass die ein, ich sag mal, Thema mit Zeit haben.
Aha, spannend.
Und mit der eigenen Geschwindigkeit, weil denen sozusagen
das genommen wurde.
Das genommen wurde. Dass immer, dass da über sie entschieden wurde, du gehst jetzt übrigens hier von A nach B.
Ja,
weil uns das passt.
Ja, spannend.
Und dann haben die, wie gesagt, nicht immer, aber häufig Themen damit, dass sie Zeit nicht richtig einteilen können. Oder warten, dass jemand anders ihnen die Zeit mitteilt und denen das irgendwie abnimmt.
Ja. Mhm.
Also die haben häufig so einen besten Freund oder eine beste Freundin, die den Kalender führt.
Spannend.
Also deswegen finde ich das gerade.
Ach, das ist echt interessant. Also meine Kinder sind tatsächlich alle 4 ohne, also nicht ohne Kaiserschnitt geboren. Insofern kann ich das nicht anwenden auf meine Kinder jetzt gerade. Aber
jeweils die Geburt oder dieser Prozess während der Geburt hat was zu tun
mit dem,
wie
du in
dann
in die Welt gegangen bist.
Genau,
ne?
Abgesehen
und wie du dann
von
so,
allen anderen Sachen.
Ja.
Und das finde ich, also ich mag das einfach grundsätzlich.
Ja,
gerne danach zu schauen.
Ja, total.
Warum bin ich so, wie ich bin und nicht im wertenden Sinne, sondern ich finde es einfach schön, da irgendwie.
Ja, das ist aber echt auch sehr tröstlich. Also ich habe mich aber auch wirklich auf diesem langen Weg und der Weg meiner Berufswahl war ja in dem Moment noch lange nicht abgeschlossen. ich weiß im Rückblick immer wieder und ich habe mir das auch währenddessen, also wie gesagt, das große Glück gehabt, dass meine Eltern da immer sehr wenig Druck gemacht haben, immer gesagt haben, du wirst schon glücklich werden, du wirst schon irgendwie, Hauptsache du bist glücklich, so, ne? War immer so die Aussage und du wirst schon deinen Weg finden. Ich habe auch immer mal wieder übrigens zwischendurch überlegt, Musik zu machen. Es ist jetzt nicht so, dass ich der Gedanke jemals dann komplett ganz losgelassen hatte. Ich habe ja auch in der Zeit immer wieder mit meinem Vater Musik gemacht, immer wieder. Wir haben eine Tour gemacht, auch für Erwachsene. Und so weiter. Das war auch immer in meinem Umfeld oder so in meinem Feld, wie man so schön sagt. Und ja, dann war ich also mit diesem Studium fertig, gänzlich verunsichert, ob ich das machen möchte. Das hatte so auch mehrere Gründe. Erstens, weil ich Das war eigentlich, hatte sich durch mein ganzes Studium gezogen. Ich wusste immer schon, ich möchte auf jeden Fall Kinder haben. Ich möchte auf jeden Fall eine Familie gründen. Und mir war natürlich bewusst, dass der Arztberuf oder Ärztinnenberuf nicht ganz einfach ist, zu kombinieren mit Familie. Ja. Dass es auf jeden Fall eine Herausforderung ist, dass man das schon wollen muss. Und dass man vielleicht sich entscheiden auch muss, die Kinder relativ spät zu kriegen, damit man erstmal so seinen Ärztinnenweg gegangen ist. So. Und da habe ich so gedacht, boah, weiß ich nicht, ob das so mein Weg ist. Und dann war es auch noch zusätzlich so, dass ich einfach so ein bisschen frustriert war in der Klinik. Ich fand es immer frustrierender zu erleben, wie krank die Menschen eigentlich waren. Und also man hat natürlich in den Unikliniken auch die schlimmsten Fälle so erlebt. Man ist ja jetzt nicht in der Allgemeinarztpraxis und behandelt einen Schnupfen, aber ne, man hat ja wirklich auch ganz fürchterliche Krankheitsbilder, die man da sieht. Und die teilweise so hoffnungslos sind, wo die Menschen einfach nicht gesund werden können, wo man sie einfach nur entlässt mit Medikamenten und genauso krank sie wieder entlässt, wie sie gekommen sind. Und ich habe dann mein praktisches Jahr, dieses letzte Jahr, was man macht vor dem letzten Examen, in der Inneren, in der Unfallchirurgie und in der Psychiatrie gemacht. Und mich hat total überrascht, dass mir die Unfallchirurgie fast am meisten Spaß gemacht hat. Das hatte ja sowas Handwerkliches, das fand ich eigentlich ganz cool. Und es hat was richtig Heilendes, die Chirurgie. Du machst die Leute ja quasi auf und danach sind sie eigentlich repariert. Also um es mal so ganz runterzubrechen.
Ja, aber es hat ja was erfolgreich.
Also, es hat was ganz Erfolgreiches.
Genau.
Das heißt, also ich war auf so einer Station, wo die Leute ihre Hüften zum Beispiel bekommen haben.
Ah ja.
Die sind mit schlimmsten Schmerzen angekommen.
Ja.
Ich kenne solche Menschen jetzt auch mittlerweile natürlich so einige in meinem Umfeld. Meine Mutter gehört übrigens auch dazu und meine Tante. Die kaum noch gehen können, ne? Also wirklich Schmerzen haben, die kaum auszuhalten sind. Und dann kriegst du diese Operation und wachst auf und bist schmerzfrei. Ne?
Und kannst loslaufen.
Und kannst quasi wieder loslaufen. Und das ist schon großartig.
Ja.
Also das fand ich ganz toll.
Aber es hat nicht gereicht, dich zu halten.
Nee, es hat nicht gereicht, mich zu halten, weil ich mich wirklich nicht als Chirurgin gesehen habe. Zumal das echt ein harter, zeitlicher Job ist. Und das habe ich nicht gesehen. Ich fand das Fach irgendwie ganz cool, aber ich habe mich nicht gesehen. Ich habe ja auch gesehen, wie die da gearbeitet haben. Ich habe mich nicht gesehen, als jemand, der 8 Stunden im OP steht und diese OPs durchhält und mitten in der Nacht irgendwo hinfährt. Das fand ich echt schwierig, fand es aber sehr bewundernswert.
Ja.
Psychiatrie fand ich auch wirklich schwierig, das wollte ich eigentlich machen. Ich hatte mir, also merkte so, dass Psychiatrie mich interessiert oder Kinder- und Jugendpsychiatrie, hätte ich gerne gemacht, weil so diese mentale Gesundheit, auch da schon wieder, kleiner Spoiler, kommt ja später wieder, hat mich auch immer interessiert. Fand ich super spannend und aber Psychiatrie war auch echt, also ich war dann, vielleicht war das auch gut so, ich war in der Uniklinik in München in der auf der Depressionsstation.
Okay.
Und das ist hart.
Das ist auch nicht einfach.
Nein, also du hast die schwersten Fälle ganz Bayerns da.
Klar.
Und das ist hart. Es ist wirklich ganz schlimm. Und da habe ich gedacht, wow, Depression, hast du 40% mal Minimum von deinen Patienten, ob das ist, was ich wirklich mir zutraue.
Da ging es auch so ein langer Weg.
Es ist so ein langer Weg.
Das muss man wirklich einen langen Atem haben.
Genau. Und ich war zusätzlich, hatte wirklich das Gefühl, kann ich diese Verantwortung tragen? Also die fand ich auch immer bedrückender. Dieses Gefühl, diese Verantwortung zu tragen, dass diese Menschen wieder gesund werden, dass es denen besser geht. Und was ich auch noch total spannend fand, gerade in der Klinik, habe ich eigentlich immer voller Neid in Anführungsstrichen. Heute würde ich da etwas anders drauf blicken. Tatsächlich sind ja viele Jahre vergangen, aber damals habe ich wirklich immer neidisch die Krankenschwestern angeschaut, weil die viel mehr Zeit mit den Patienten hatten.
Okay.
Das hat sich natürlich jetzt verändert.
Ja,
ne? Also muss man definitiv sagen, aber das ist ja nun schon einige Jährchen her.
Ja.
Und ich fand das so schön. Die haben wirklich an Patienten gearbeitet. Die waren die eigentlich wirklich wichtig waren für die Patienten, gerade in der Psychiatrie, weil die Patienten durch den Tag begleitet haben. Wir als Ärzte haben die zweimal die Woche gesehen für eine Dreiviertelstunde.
Ja.
Und das fand ich so unbefriedigend. Ich fand das fürchterlich unbefriedigend. War total verunsichert und habe mich noch während meiner Psychiatriezeit entschieden, ich weiß gar nicht, was ich will, aber ich weiß, ich will ein Kind haben und dann bin ich einfach schwanger geworden.
Das ist auch mal ein bedeutender Satz, dann bin ich einfach schwanger geworden.
Und das war wirklich in meinem Fall Gott sei Dank so, ne?
Bin wirklich einfach schwanger geworden. Aber wir spulen mal zurück, wenn wir jetzt diese ganze Geschichte uns nochmal durchholen, das hast du entschieden und das hat sofort geklappt.
Das stimmt wohl.
Also da ist doch irgendwas, irgendein Segen oder auf jeden Fall eine extrem klare innere Entscheidung und Überzeugung für etwas und dann macht's Peng. Also müssen wir es nicht weiter erklären, es war nicht Jesus, sondern, aber das finde ich jetzt echt spannend.
Mhm. Ja, total. Dann habe ich also noch schwanger mein Examen gemacht und dann habe ich mich erstmal dem Muttersein gewidmet und war damit auch richtig glücklich. Ich fand das ganz schön. Mhm. Das noch meine Doktorarbeit geschrieben tatsächlich mit Baby.
Okay, welches Thema?
Psychiatrie.
Und da?
Die Mimik von Schizophrenen.
Ui. Okay.
Also wie die Mimik beeinflusst ist, ob die. Also wir hatten so ein ganz lustiges Versuchssetting. Die haben so Kleber auf ihr Gesicht gekriegt, also so an die Mundwinkel, an die Augen, ich weiß gar nicht mehr genau, auf die Stirn, glaube ich. Und dann haben die einen Mr. Bean-Film angeguckt. Mhm. Und dann mussten die eben lachen oder auch nicht lachen. Es war der Mr. Bean-Film, wo er im Restaurant sitzt. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee. Super, also ich kann den natürlich immer noch auswendig mitsprechen. Ja. Ich weiß nicht, wie viele hundertmal ich diesen Film geguckt habe. Und genau, ob sich die Mimik, also ob die schneller oder ob die Mundwinkelbewegungen schneller sind oder langsamer. Und das hat eine andere Doktorandin hat das mit Depressiven gemacht. Und das waren wirklich relativ eindeutige Ergebnisse.
Nämlich welche?
Dass sie bei Depressiven eben wirklich, wie man sich ein bisschen denken kann, verlangsamt ist, die Mimik. Ja. Also abgesehen davon, dass sie natürlich insgesamt sehr wenig lachen bei so einem Film. Aber mal zumindest ein bisschen schmunzeln. Und bei den Schizophrenen eher ein bisschen verschnellert, ne? Also ein bisschen eher zackiger, ein bisschen zuckender. Also.
Okay, aber ich kann das jetzt gar nicht genau erklären. Also das erste
ja,
schon.
Ja, die
aber
sind ja so ein bisschen, oft so ein bisschen, haben ja oft so ein bisschen schnelle Bewegungen, so ein bisschen, sind so ein bisschen, wie soll ich das beschreiben? Also wenn du die Gesichter so siehst, die sind ja oft so ein bisschen starr so. Und, und dann verändert das sich eben auch genauso schnell wieder in so eine Starrheit.
Ach so.
Weißt du? Also sozusagen vom. Aber es ist lange her, richtig viel kann ich dazu eigentlich auch nicht mehr sagen. Ja. Aber das war dann die Doktorarbeit, die hatte ich klinisch beendet und musste sie noch schreiben. Das habe ich noch gemacht mit Baby, weil ich gedacht habe, wenigstens das will ich jetzt noch fertig machen. Okay. Wenigstens mein Doktortitel wäre vielleicht ganz schick, den zu haben.
Ja,
ja und dann ging mein Weg in eine, im Grunde genommen, nicht wirklich ganz andere Richtung, aber hat sich wirklich beruflich dann eine völlig neue Richtung entwickelt, die aber alles aufgesammelt hat, in Anführungsstrichen.
Wie so ein Staubsauger.
Ja, also ich würde das wirklich machen, also sagen, ich habe eigentlich alles aufgesammelt und mitgenommen, was mich jemals interessiert hat und was mich jemals gereizt hat. Ich bin dann nach Hamburg umgezogen mit meinem Mann und meinem damals einen Kind und bin hier in ein Fitnessstudio eingetreten. Und dort relativ schnell angesprochen worden, ob ich nicht Lust habe, Trainerin zu werden. Und ich habe ja erzählt, dass ich viel getanzt habe früher und auch sogar übrigens damals schon mal Gymnastikgruppen unterrichtet hatte. Und ich habe ja auch erzählt, dass ich diese Physiotherapie- und Gymnastikschule mich damals sehr angesprochen hat. Und dann dachte ich, ach cool, das ist eigentlich eine witzige Idee, das könnte ich eigentlich mal machen. Und ich fand es super, weil diese Ausbildungen waren halt immer so 2-3 Tage, also sehr machbar als Mutter von einem einjährigen Kind. Und das Arbeiten war ja auch total machbar. Ich wusste, ich kann da in dem Fitnessstudio hier bei uns im Ort 4 Stunden arbeiten und verdiene ein bisschen Geld und kann so ein bisschen mal reinkommen in den Job. Ja. Fand ich super. Und dann habe ich das gemacht und habe sofort schon, als ich diese ersten Ausbildungskataloge durchgeblättert habe, gedacht, das ist ein total cooler Arbeitsbereich für dich. Da ist ja alles drin. Ich habe da schon gelesen, es geht um mentale Gesundheit, Meditation, es geht um Rückenschule, das heißt also um sowas wie Physiotherapie. Es geht um, wie gesagt, diese ganzen Fitnessbereiche und um Ernährung. Ernährungsberatung gab es natürlich auch. Da ging es natürlich hauptsächlich, wie nehme ich ab, im Rahmen von Fitnesstraining, aber trotzdem, der Teil Ernährung war auch da. Und ich wusste natürlich auch, ich kann so mein Wissen rund um den Körper, was ich ja gelernt hatte in meinem Studium, sicherlich ganz okay anwenden in diesem Bereich. Und ich hatte eben in meinem Aerobic, was ich ja am Anfang gemacht habe, Aerobic, Step Aerobic, Dance Aerobic, hatte auch ganz viel Musik. Und ich habe auf der Bühne gestanden. Also
krass, ne?
Ja, also ich habe das wirklich, also es ist so witzig, ich habe das alles so aufgesammelt, weißt du, es war so cool.
Und nichts war umsonst.
Nee, es war nichts umsonst. Und das sage ich auch immer wieder, ich werde ja super oft gefragt, was ist das nicht schade, dass du ganz umsonst dein Medizinstudium gemacht hast? Und ich sage dann immer, nein, es war überhaupt nicht umsonst, es war mein Weg. Ich habe das habe da ganz viel mitgenommen, ganz viel gelernt und ich wäre vielleicht heute gar nicht da, wo ich bin, wenn ich das nicht gemacht hätte. Keine Ahnung.
Bestimmt.
Glaub's nicht. Also ganz bestimmt nicht. Wäre auf jeden Fall ganz woanders, wenn ich nach Coburg gegangen wäre. naja, egal. Auf jeden Fall, das fand ich schon mal total cool, weil ich da schon mal wie so ein paar Sachen verbinden konnte. Und dann habe ich mich eben über die Jahre so langsam und nach mehr Richtung Pilates erst, was ja schon mehr so ins Gesundheitssportliche geht, entwickelt. Und über das Pilates Yoga entdeckt, mehr und mehr Meditation entdeckt und bin ja jetzt, habe ja hier in Blankenese ein kleines Yoga- und Pilates-Studio, eigentlich im Ursprung ein Pilates-Studio, jetzt mehr und mehr auch Yoga-Studio und meine Stunden sind jetzt mittlerweile überhaupt keine reinen Pilates-Stunden mehr, sondern ich nenne es Yoga-Lates, also ich verbinde Pilates und Yoga, weil ich immer auch eine Atemübung mache, eine Meditation mache, immer eine Entspannung mache. Und auch immer irgendwelche Yoga-Asanas, kleine Bewegungen reinbringe und diesen sehr bewussten, körperwahrnehmenden Aspekt und diesen mentalen Aspekt mit reinnehme in meinen Unterricht. Und das bringt mir sehr, sehr viel Spaß und Freude. Und das ist eben so ein Teil meines Berufs jetzt, meines Berufsweges gewesen.
Und ich finde, wir sollten die drei anderen Kinder auch nicht unterschlagen.
Nee,
weil du hast vier Kinder. Also ich meine, das ist wirklich schon irgendwie ein volles Programm.
Die dürfen wir nicht unterschlagen. Ja, die waren genau. Und das sind auch tatsächlich so ganz, finde ich, in meinem Lebensweg sehr spannende Anteile, wie jedes Kind spannend ist natürlich. Aber mein zweites Kind, also unsere Tochter, die einzige Tochter, die wir haben, ist ja erst 5 Jahre nach dem ersten gekommen. Das lag erstens daran, dass ich Muttersein sehr anstrengend fand.
Danke nochmal.
Sehr überrascht war, wie ich meiner Freiheit, also wie der Freiheitsverlust mich angestrengt hat vor allem. Ich habe damit sehr gestruggelt und war sehr überrascht, weil ja meine Entscheidung, Mutter zu werden, so klar war.
Und vielleicht, wenn ich das nur dazu sagen darf, also ich bin jetzt einen Tick älter als du, aber es ist wurscht.
Nicht wesentlich.
Nicht wesentlich, aber es gab damals auch überhaupt keinen Raum oder ein Buch oder irgendwas, was auch nur ansatzweise diese Worte in den Mund genommen hätte, boah, ist das anstrengend, ich bin überfordert, kann mir einer mal helfen?
Ja.
Ich finde Stillen jetzt nicht nur geil und dieses, was du sagst, dieses Angebundensein und irgendwie überhaupt nichts mehr anderes machen
können. Ich hatte das ganz, ganz große Glück, zwei richtig tolle Freundinnen im Schwangerschaftsschwimmen kennengelernt zu haben,
stark.
Die, mit denen ich wirklich durch diese ersten anderthalb Jahre gegangen bin. Und wir haben uns wirklich richtig ausgekotzt. Also sage ich jetzt mal so ganz doof. Ne?
Ja, was
also,
ja nie gegen die so Kinder war.
Nee, es war nie gegen die Kinder. Wir hatten die ja unfassbar lieb. Aber es war einfach wahnsinnig anstrengend. Ja. Und ich habe aber immer sehr auf meine Bedürfnisse geachtet. Ich bin wirklich ein Mensch, der da gut drauf achten kann. Und
wo hast du das denn her?
Tja, wo habe ich das her? Ich würde sagen, wirklich auch dadurch, dass meinen Eltern immer wichtig war, dass es mir gut geht, dass es mir gut gehen darf, würde ich sagen.
Okay, weil das ist ja ungewöhnlich, dann auch für die Generation. Also hat deine Mutter, das Stichwort Selbstliebe auch was mit deiner Mutter zu tun hat? Oder haben sie es bei euch dann?
Ja, ich würde sagen, sie haben es sehr bei uns angewandt und sind aber auch schon Menschen, denen es selber sehr wichtig ist, dass sie so leben, wie sie glücklich und zufrieden sind.
Ne? Okay, was ja dann schon modern war so.
Auf jeden Fall, ja, würde ich auch sagen. Und also deswegen, ich war wirklich mega überfordert. Also übrigens das einzige Buch, was ich, das darf man ja fast nicht mehr in den Mund nehmen heutzutage, das einzige Buch, was ich hatte als Ratgeber war, jedes Kind kann schlafen lernen.
Genau, das hatte ich selbstverständlich auch.
Das hatten ja quasi alle. Ja. Aber das darf man ja quasi, ist ja nicht mehr erlaubt.
Weißt du, was erlaubt ist, finde ich, dieses Erwähnen, dass das psychisch, physisch, emotional, you name it, eine Riesenherausforderung ist und unsere Mütter, so zauberhaft wie sie waren oder Gott hab sie selig oder wie auch immer, haben uns ja auch nichts mitgeteilt.
Nee, ich hatte allerdings das einzige Glück, das muss ich dazu sagen an dem Falle, dass ich ja einen kleinen Bruder hatte. Ich habe ja einen Bruder, der 12,5 Jahre jünger ist.
Ah ja, ach so.
Es heißt, ich habe so ein bisschen miterlebt, wie ist es, Mutter zu werden. Ja. Das habe ich bei meiner Mutter sehr bewusst mitgekriegt.
Ja, klar, das stimmt, ja.
Und habe den auch ins Bett gebracht. Also ich war so Testmama. Ne? Und habe natürlich mir so ein paar Sachen damals so gedacht, so wie ich es vielleicht nicht ganz so machen
Kannst mal eine Sache verraten?
Meine Mutter, oder wir haben uns mit meinem kleinen Bruder, ist kein Geheimnis, immer ins Bett gelegt, damit er schläft.
Na gut, also ich meine, das ist ja normal.
Ja, aber es war so anstrengend, dass wir teilweise 2-3 Stunden da lagen, bis irgendwann, das macht man ja heute wieder so, das weiß ich, diese Einschlafbegleitung, das ist auch was Schönes bestimmt. Ich fand es damals echt anstrengend, weil man schlich sich dann aus dem Zimmer so raus und dann wachte er wieder auf und ich dachte, oh Gott, das möchte ich so bitte nicht später.
Na gut, und du warst ja auch bleiern, weil im Grunde warst du ja auch wahnsinnig müde und halt froh, dass du schon mal eine Mütze Schlaf hattest, hättest im Grunde direkt Zahnbürste rein und auch ins Bett.
Absolut.
Und da musstest du aber noch irgendwas reißen. Also,
und das war sowas, wo ich so dachte, das möchte ich versuchen, ein bisschen mehr so gucken, dass ich auch noch ein bisschen Zeit für mich am Abend habe. Aber es klappt natürlich alles. Also kleine Klammerbemerkung, natürlich nicht alles so geklappt, wie ich mir das vorgenommen hatte. Naja. Man weiß ja im Nachhinein sowieso sehr, sehr gut, wie so eine, die Eltern so manches gemacht haben, was man selber total scheiße fand.
Ja.
Also insofern, da möchte ich mich überhaupt nicht drüber erheben, also gar nicht. Aber gut, deswegen kam unsere Tochter erstens viel später und ich hatte eben auch 2 Fehlgeburten zwischen den beiden ersten Kindern. Das hat das Ganze auch noch mal herausgezögert. Und das war natürlich auch noch mal eine ganz andere Erfahrung.
Genau.
Eine Erfahrung, über die ich übrigens auch ein Lied geschrieben habe. Ja. Und was mir sehr gut getan hat.
Wie heißt das Lied?
Tag für Tag.
Mhm.
Ich habe ja, als meine Tochter 2 war, dann tatsächlich doch noch mal ein eigenes Album aufgenommen mit eigenen Liedern.
Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn du nicht noch mal irgendwohin abgebogen wärst.
Einen kleinen Schlenker habe ich noch mitgenommen. Einmal musste ich es versuchen und da sind schöne Lieder drauf, aber gerade das Tag für Tag, weiß ich, bedeutet ganz vielen sehr, sehr viel, weil ich eben damals, das war ja noch wirklich vor Social Media immer noch, also und Fehlgeburt war ein absolutes, immer noch ziemliches Tabuthema und ich bin da sehr, sehr offen mit umgegangen, ich habe es auch meinen Freundinnen allen erzählt, weil ich immer das Gefühl hatte, wenn ich das schon mal so offen erzähle, dann werden die bestimmt auch zu mir kommen, wenn denen das mal passiert. Und so war es auch. Mhm. Ich war dann immer die angerufen wurde, wenn es irgendwo passierte und mit der man sich ausgetauscht hat. Und mir war das sehr wichtig, das so offen zu behandeln, so offen wie möglich. Und ja, das war nicht schön, aber es ist eher Gott sei Dank dann irgendwie doch wieder gut gegangen. Aber interessant, nachdem eben das erste Kind so völlig einfach und ohne jegliches Warten kam, war das zweite bei weitem nicht so einfach. Und das dritte ist dann wieder 5 Jahre später gekommen. Also immer 5 Jahre Abstand. Ich habe immer Einzelkinder quasi gehabt. Und das war wirklich so, weil ich mir nicht so sicher war, ob wir jetzt eigentlich noch mehr Kinder wollen. Und dann kam das mit sehr viel Abstand. Und das vierte Kind, da war ich dann schon 42. Ich hätte niemals gedacht, dass ich so spät noch Mutter werde.
Ja.
Das hat sich einfach so in die Welt begeben.
Wollte zu euch.
Ich möchte jetzt nicht sagen wie die Jungfrau vom Kinder, aber es ist wirklich, es ist schon sehr, sehr spannend, dass es dieses Kind gibt. Also es ist schon irgendwie, es wollte einfach kommen.
Und genau,
und das war spannend, weil es eine Zeit war, in der es mir eigentlich nicht so gut ging, psychisch. Mhm. Ich war da sehr, sehr angekratzt gerade und hatte echt das Gefühl, boah, was will denn jetzt das Leben mir mitteilen, dass ich jetzt noch ein Kind kriege? Mhm. Und war aber durch die Erfahrung mit diesem zweiten Kind, und übrigens zwischen 2 und 3 gab es auch noch mal eine Fehlgeburt, mit der Erfahrung von 3 Fehlgeburten wäre ich niemals in der Lage gewesen zu sagen, ich will dieses Kind nicht haben. Niemals.
Ja, verstehe.
Absolut nicht.
Ja. Die Wahl gab es nicht.
Die Wahl gab es, die war völlig, also die gab es überhaupt nicht.
Ja.
Und ich wusste auch, mein Gott, wir sind eine glückliche Familie, das ist ja völlig schwachsinnig, also so ein Kind nicht in die Welt zu lassen. Und mein Gott, was bin ich glücklich, was es denn gibt. Das ist mein Engel. Also
voll schön.
Das ist wirklich, wir kommen da immer auch wieder sofort, das ist echt so ein Moment, wo mir immer die Tränen kommen, weil da wirklich, es ist so schön, dass es den gibt. Ja. Also es ist schön, dass es alle meine Kinder gibt. Aber der musste auch einfach noch sein.
Ja, genau.
Der musste noch kommen.
Voll schön.
Ja, und so hat sich das über viele Jahre gezogen, mein Mutterwerden, über 13 Jahre. Und ich habe eben wirklich jetzt einen fast 26-Jährigen und immer noch einen 12-Jährigen zu Hause. Ne?
Wahnsinn.
Ja. Das hat sich eben auch wiederholt. Das ist auch, finde ich, so interessant, finde ich. Meine Oma hat schon die Kinder mit so einem großen, also meine Mutter ist schon das Nesthäkchen mit 14 Jahren Abstand.
Oh.
Meine Mutter hat Kinder bekommen mit nochmal 12 Jahren Abstand. Und bei mir gibt es auch diese Riesenspannweite.
Gut,
schon ganz interessant.
Auch das.
Zieht sich durch.
Zieht sich durch, genau.
Zieht sich durch und ist, genau. Naja, und parallel zu all dem habe ich ja noch mein zweites berufliches Standbein entwickelt, was uns ja auch ein bisschen verbindet. Ne?
Genau, wobei ich würde die Zahl 2 nicht nennen, weil ich finde, du hast ja diesen riesen Blumenstrauß an Talenten, Gaben, Interessen. Und was ich wirklich abgefahren finde, dass du da immer reingegangen bist, weil ich würde jetzt mal sagen, die meisten Frauen, bei Männern kann ich es natürlich nicht so beurteilen, würden bei ganz vielen Sachen immer sagen, nee, das kann ich nicht, das probiere ich jetzt lieber nicht und das möchte ich jetzt auch nicht und so, ich mache lieber was, was sicher ist. Also das ist jetzt so doof.
Ja, nee, ich weiß genau, wie du das meinst.
Und das finde ich wirklich sehr, sehr besonders.
Ja, ich würde auch mal im Rückblick sagen, dass ich da auch teilweise sehr mutig war. Also das so
sehr
zu machen,
mutig, ne? und irgendwie so ein geführt sein oder ja, genau. Im Zweifel hat es auch mit deinen Eltern zu tun.
Ja, ich glaube immer so dieses Gefühl, ich hatte immer das Gefühl, ich habe so einen Halt hinter mir. Das war, glaube ich, das sehr Wichtige dabei. Ja. Mhm. Weil ich bin eigentlich per se überhaupt kein mutiger Mensch. Das ist total interessant. Ich war, was das angeht,
schwer
immer
zu
sehr
glauben
mutig. Mhm. Aber ich bin sonst extrem ängstlich.
Sag mal, bei was? Dann haben wir
alles
ein bisschen
mögliche,
Bild. Klares
von
Bild.
Flugangst über Höhenangst bis hin zu, keine Ahnung, Krankheitsangst, wobei die besser geworden ist. Aber ich habe große Ängste gehabt. Ich bin da auch wirklich viel in Behandlung mit gewesen. Hm. Ja, ich habe viele, viele, viele Ängste gehabt. Ich habe totale Angst vor, ich gehe ins Flugzeug. Ja. Ja. Bin aber auch schon mal umgedreht, direkt am Flughafen. Also direkt im Boarding bin ich umgedreht, was ziemlich doof ist. Für alle anderen Fluggäste ist das ziemlich doof. Weil das Flugzeug nämlich erst noch mal warten muss, eine Stunde, bis das Gepäck von dir draußen ist.
Ja.
Das ist nicht so.
Nee.
Ja, aber es musste sein in dem Moment. Ich konnte nicht einsteigen. Ging nicht.
Nee. Und hat es was verändert?
Dass ich nicht eingestiegen bin?
Also mit der Angst vorm Fliegen?
Ja, schon. Mhm. Hat was verändert. Dass ich dann natürlich gemerkt habe, auch das Flugzeug ist gelandet. Obwohl ich ja sicher war, dass das nicht ankommen wird.
Ja, und ich war es danach, also
ja, es war besser danach.
Genau.
Also das war ganz gut. Dieser Flug wäre zu einer Hochzeit gegangen, zu einer meiner besten Freundinnen nach Toulouse. Mhm. Ich wäre jetzt nicht Trauzeugin gewesen, aber ich bin wirklich eine gute Freundin. Ich bin die Patentante des Kindes und so. Und ich weiß noch sehr genau, wie ich sie angerufen habe, gesagt habe, ich bin nicht ins Flugzeug gestiegen, ich konnte nicht. Und das war wirklich fürchterlich, also diese Absage. Mhm. Furchtbar. Und dann mitzukriegen, alle meine Freunde sind dahin geflogen, feiern die Feier. Ich bin nicht dabei, ich habe es nicht geschafft.
Mhm. Die Angst war größer. Also die Angst,
die Angst war größer, die hat
dominiert.
Mich wirklich besiegt. Aha, so. Aha. Ich habe das wirklich als gefühlt, als da hatte mir die Angst das erste Mal richtig was genommen. So, ne? Also richtig was weggenommen.
Ja.
Und ich habe ja nun mich für Psychiatrie interessiert. Und hatte mich darum schon im Studium sehr viel mit Angsterkrankungen beschäftigt. Mhm. Also ich wusste, dass es diese Angst vor der Angst gibt. Ich wusste, dass es die Angst gibt, die sich immer weiter ausbreitet, die dich irgendwann nicht mehr aus dem Haus gehen lässt, wenn du nicht aufpasst, wenn du sie wenn du immer ins Vermeiden gehst.
Mhm. Dass sie wächst.
Und ich glaube, es hat mich wirklich ein bisschen gerettet, dieses Wissen.
Ja.
Weil ich dann gesagt habe, okay, das war jetzt echt doof. Das war jetzt wirklich, wirklich doof. Und dann habe ich den nächsten Flug, den ich gemacht habe, es war im August, dreiviertel Jahr später, habe ich den nächsten Flug gemacht und der war dann zu dieser Freundin nach Paris. Und das war wie so ein Beweis, ich schaffe das. Yeah. Und das war wirklich total gut. Und seitdem fliege ich wieder, nicht gerne. Mhm. Es ist immer eine Überwindung. Mhm. Ich weiß aber, das geht ja ganz vielen Menschen so, da bin ich ja nicht alleine mit. Mhm. Ich mag nicht gern Kontrolle abgeben, überhaupt nicht gerne.
Mhm. Das ist das A und O beim Fliegen.
Es ist so, ich bin zum Beispiel auch immer ungerner Beifahrerin. Also wirklich, ich hasse es, Beifahrerin zu sein. Ich fahre super gerne Auto und ich glaube auch ganz gut. Aber ich bin nicht gerne Beifahrerin. Nur bei meinem Vater bin ich wirklich gerne Beifahrerin. Der fährt echt. Und meinem Mann geht okay. Zumindest nicht immer. Manchmal bremse ich mit und manchmal schimpfe ich ein bisschen.
Du bräuchtest so ein Auto vom Fahrlehrer, ne? Wo du mitbremst.
Genau. Aber ja. Nein, also meine Familie macht schon mal Witze, weil ich immer so, Achtung, Achtung. Ja.
Okay.
Naja.
Wahnsinn, ja.
Also egal, wir schweifen ab. Auf jeden Fall ist das, diese Ängste haben mich sehr begleitet. Mhm. Aber was meine Berufsentscheidung anging, war ich immer sehr mutig und sehr sicher in mir, dass ich meinen Weg schon finden werde und dass ich irgendwie das Richtige tue. So. Und auch, ich glaube, ich war immer ein bisschen experimentierfreudig, so würde ich es vielleicht auch nennen. Ich war immer neugierig, ich habe immer total Spaß an neuen Dingen. Mhm. Ich glaube, ich langweile mich auch durchaus relativ schnell. Mhm. Also wenn ich Dinge lerne, so, ich bin jemand, ich tauche nicht furchtbar tief ein in Thematiken. Mhm. Also ich interessiere mich für vieles, aber selten für die Tiefe von Dingen. Das ist ganz interessant, habe ich auch für mich immer mehr erkannt. Mhm. Ich glaube, das befähigt mich allerdings auch, Dinge relativ einfach zu erklären, weil ich selber auch sozusagen nicht so tief einsteige. Dadurch werde ich immer nicht so kompliziert, wenn ich Sachen erkläre.
Sehr gut.
Ja, toll. Das hat auch Vorteile.
Alles totale Talente.
Andererseits finde ich es auch ganz toll, wenn Menschen Lust haben, so tief einzusteigen. Aber ich tue es einfach nicht. Ich habe es schon im Studium nicht gemacht. Und so hatte ich immer Lust, Neues anzufangen. Und so war das eben auch, als ich dann von Zalagona fuhr, um mal den Bogen zu spannen.
Jetzt haben wir mal den Bogen. Also ihr habt das ja schon ein paar Mal gesehen. Also die mir bei Instagram folgen, habe ich irgendwie Stories, einen Post gemacht und so weiter. Und wir sind uns da begegnet.
Genau.
Gibt es natürlich ein Team und ich sage vielleicht drei Sätze zu mir und dann kommen wir
unbedingt
zu dir. Also eine gemeinsame Freundin, die auch schon bei Gefühlsecht war, Christina, die hat mich schon irgendwie vor Jahren gefragt, Tisa, mach du doch auch Zalagon, du bist doch irgendwie schon lange, trinkst du das und das kannst du doch über deine Praxis auch machen und so weiter. Und ich habe aber immer abgelehnt und dachte, nee, das ist irgendwie alles so gar nicht mein Ding. Und jetzt hat sie, oder noch mehrfach gefragt, und jetzt im Dezember hat es auf einmal irgendwie Klick gemacht, weil sie meinte, mach doch irgendwie, du kannst es mit deinem Podcast verbinden. Und vor allen Dingen, dass die Überschrift, und das ist das, was mich immer catcht, ist, mach es so, wie du willst. Mhm. Weil wenn mir irgendjemand heute mit 56 sagt, da musst du jetzt das sagen und da musst du jetzt so, und wenn da irgendwas nicht echt für mich ist, dann passt es nicht. Und dann geht es wirklich gar nicht. Also da brauchen wir nicht mehr als drei Sätze verlieren und kann mich direkt verabschieden. So, und jetzt habe ich dich eben neulich auf einem Zalagon-Tag, da gab es verschiedene Vorträge und bei Rothaari wäre das dann Ego-Bericht. Und das hat mich natürlich total gepackt, wie sozusagen alles sich verbindet, also mit dem, was du jetzt auch schon beschrieben hast, in deinem Yoga, Pilates und wie du die Welt auch siehst und wie dann so ein, ich sag mal, Produkt um die Ecke kommt, also schon ein bisschen länger um deine Ecke auch gekommen ist. Und das verbindet uns dieses tiefe Gefühl, also Zalagon ist für mich eher ein Gefühl, dass ich was Gutes für mich tue und dass ich das eben auch rausgeben will.
Genau.
Und das ist in deinem Portfolio, und vielen Dank jetzt schon mal für deine zauberhafte Geschichte, aber das hat mich eben auch total berührt, dass dann in dem Fall ein Konzentrat aus über 80 natürlichen Lebensmitteln mit dir was macht oder dich so catcht, nachdem du alles beschrieben hast, was dich immer mal interessiert hat und dann doch nicht und dann ging es wieder weg und so weiter. Und wie lange bist du jetzt schon mit Zalagon unterwegs?
Also sozusagen in den Vertrieb oder in diesem Direktvertrieb, so wie sich das ja nennt, seit 13 Jahren jetzt. Und, 14, Entschuldigung, seit 2012. Und diese Jahre gehen ja so furchtbar schnell, das ist ja schrecklich. Das Produkt kennen tue ich jetzt seit fast 20 Jahren. Ich glaube, du ja auch,
ich auch,
ne? Auch schon so, ja. Also ich habe es auch tatsächlich in dem Fitnessstudio kennengelernt, wo ich dann angefangen habe zu arbeiten. Und war irgendwie relativ gleich ziemlich beeindruckt davon, fand es eine total gute Idee. Ich habe ja nun, wir haben es ja kurz angeschnitten, bin ja totale Hypochonderin gewesen. Also es ist wirklich besser geworden. Ich bin mittlerweile doch so sicher, dass ich so viel Gutes für mich tue, dass ich zumindest das Gefühl habe, ich mache das Maximale, was ich kann. Ich habe immer noch Angst davor, krank zu werden, aber es dominiert mich nicht mehr so, so möchte ich das nennen. Und ich glaube, dass viele Medizinstudenten extreme Hypochonder werden, weil du einfach so fürchterliche Sachen siehst, dass du einfach das Gefühl hast, das kriege ich irgendwie eh alles auch. Also,
naja, oder andersrum, wie kann es sein, dass ich immer nur mal Halsschmerzen habe?
Ja.
Wenn jetzt hier alle 10 Minuten jemand kommt mit so dramatischen Sachen.
Genau. Also du denkst einfach, okay, die Wahrscheinlichkeit ist einfach so groß, dass ich sowas auch kriege. Ja. Und für mich war dieser Gedanke wirklich, ich hatte mich mit Ernährung und so überhaupt nie beschäftigt. Also ich habe wirklich gar nicht gewusst, also ich weiß das nicht, also natürlich wusste ich, dass eine Schokolade nicht so gesund ist wie ein Apfel. Also ich meine, so doof war ich jetzt auch nicht, aber ich habe mich nie richtig intensiv mit Ernährung beschäftigt.
Was auch ziemlich spannend ist nach dem Medizinstudium.
Ja. Also sorry, das hat da keine Rolle, hat keine Rolle gespielt, gar keine. Und ich habe wirklich mich auch nicht besonders gut ernährt, nicht besonders gesund. Das Einzige, was ich morgens gegessen habe, war Müsli, aber das war es dann irgendwie auch schon so.
Kommt
weit.
Kommt jetzt auch darauf an, ob das Dr. Knusper
Müsli war. Eben, es war am Anfang Vitalis, ne? Also, ne, mal so kurz in Klammer, wird alles Knusper-Müsli. Yes, genau. Um eine kleine Schleichwerbung zu machen. Genau. So. Später wurde es dann Bircher-Müsli und so, also wurde dann schon ein bisschen besser, aber trotzdem. Mhm. Und ich habe.
Ganz normal.
Ja, ganz normal.
Alles total normal.
Und dann habe ich gedacht, wow, das ist ja total cool, dass es da ein Produkt gibt, was mich so gut versorgt. Mhm. So und so einfach. Das fand ich irgendwie sehr charmant und deswegen habe ich das zu mir genommen und gedacht, das finde ich schon mal richtig gut. Mhm. So. Und dann hat mir eben viele Jahre später erst auch eben jene Tina, die auch sozusagen mit dir verbunden ist, Christina Seidel, mich auch angesprochen, ob ich das mir nicht vorstellen könnte, auch zu machen. Und ich fand das einen total reizvollen Gedanken, weil ich eben, wie gesagt, immer so Lust auf neue Sachen habe. Mhm. Und ich Lust hatte, mich mit den Produkten ein bisschen mehr zu beschäftigen. Und darüber eben vielleicht doch mehr auch noch so in diese Ernährung reinzustarten, was mich ja auch schon immer interessiert hatte dann so. Also dieses Körperliche, dieses auch im Grunde so ein bisschen diesen gesundheitlich-medizinischen Aspekt da dran, so, ne, der sich ja durch mein Leben schon auch so ein bisschen mitgezogen hatte. Ich hatte das Gefühl, da kann ich einiges nutzen von dem, was ich gelernt habe und kann vielleicht da echt einen Mehrwert bieten. Mhm. Also eben sowohl in der Prävention als auch vielleicht eben bei Menschen, die schon irgendwie sich nicht so gut fühlen, die vielleicht nicht so in ihrer Vitalität sind, deren Immunsystem geschwächt ist oder sonst irgendwas, dass ich da vielleicht was habe, mit denen ich, wo ich ein bisschen was Gutes tun kann. Das fand ich schön.
Also du hast auch ein Interesse daran, die Menschen zu erreichen für ein besseres Leben.
Ja, genau. Also wirklich Gesundheit. Was Gutes tun für diese Welt, mehr Gesundheit. Ich meine, es ist aktueller denn je jetzt gerade, auch mit diesen steigenden Gesundheitskosten und auch wirklich da von der Seite mal ranzugehen, ne? Also wirklich von der präventiven Seite ranzugehen.
Zu gucken, ja gut, das ist ja auch eins meiner Lieblingsthemen, irgendwie das Thema Selbstwirksamkeit. Und die einzigen, die verantwortlich sind für unsere Gesundheit, sind wir selber.
Sind wir einfach.
Kein Arzt, keine Krankenkasse, keine irgendwie, also wenn es dann scheiße läuft, klar, aber
und die Medizin, das ist mir auch natürlich nochmal ganz, ganz wichtig, natürlich ist die Medizin für ganz vieles ein Segen, ne?
Absolut.
Also absoluter Segen.
Total richtig. Aber unser System ist einfach.
Aber das System ist halt schwierig und diese Prävention fand ich über die Jahre dann halt immer und immer spannender. Ich hatte immer mehr das Gefühl, ich bin ja eh präventiv unterwegs mit dem, was ich mache, mit meinem Körperwahrnehmungs-, Körpertrainingsbereich, aber eben auch mentalen Trainingsbereich, immer mehr und mehr auch zu Meditation, Entspannung und so weiter, was mich super interessiert hat. Und dann eben dieser durch Zellagon diesen Ernährungsbereich auch noch abzudecken. Wir haben dann über die Jahre ja auch noch so Dinge wie gutes Öl bekommen und Proteinpulver und man hat sich dann, und das endet eben immer nicht, ne? Man lernt immer noch mal wieder was Neues, das finde ich so schön. Und mir hat das schon auch dann jetzt immer mehr Spaß gemacht. Das hat aber viele Jahre gedauert, bis ich richtig in dieses Business da eingestiegen bin. Also das hat gedauert und jetzt würde ich sagen, mache ich das wirklich so halbe-halbe. Ich habe mein Yoga- und Pilates-Studio, mit dem ich total zufrieden bin, wo ich viele Trainer habe, die für mich arbeiten. Und ich habe eben, bin ja mittlerweile Teamleitung bei Zellagon und habe eben da auch viele in meinem Team. Also ich bin dann eben jetzt auch über die Jahre, und das hätte ich ehrlicherweise niemals gedacht, als ich von der Schule gegangen bin, dass ich mal so eine Art Führungskraft werde. Und das finde ich so, so schön und so spannend zu beobachten, wie man sich selber so entwickelt, was einem, was das Leben so bereithält für einen und wie man sich selber auch so verändert, ne? Also wie man selber so Fähigkeiten entwickelt und sich so.
Ich glaube, die Fähigkeiten haben wir immer.
Ja.
Aber, also ich bin ja ein Freund von diesem Hormonwechsel. Da kriegen wir noch mal ganz viel geschenkt, weil eben durch dieses weniger Progesteron und wir nicht nur pausenlos uns ums Nest kümmern und es jedem hübsch machen wollen und jeden füttern wollen, wird einfach ein Riesenraum frei.
Ja, das stimmt.
Und wer das nutzen kann, also please do.
Ja, und ja, dann
da
eben,
kommen so diese Talente und Fähigkeiten, die wir sowieso haben, aber die kriegen, wenn wir das zulassen, einen anderen Raum.
Ja.
Oder überhaupt einen Raum manchmal. Und dann,
der Raum öffnet sich da, ne?
Dann öffnet sich
wenn man eben
Räume.
In seiner Kraft auch einigermaßen ist, ne?
Genau.
Und da helfen, also da ist unter anderem natürlich so eine richtig gute Mikronährstoffversorgung echt wichtig, ne? Genau. Also in Wechseljahren wirklich, also kann ich das nur empfehlen tatsächlich.
Ich auch. Und
also ich bin da ganz glücklich mit. Also ich merke das auch. Man ist auch mehr in so einer Ruhe, man ist in so einer inneren Ausgeglichenheit dann irgendwann. Das ist schön. Man ist sich seiner selbst so sicher, ne? Und
genau, das ist das eine. Und wenn wir aber, was wir gestern Abend ja beide auch gemeinsam wieder gelernt haben, wenn das Mikrobiom stark solide ist, das macht dann alles andere. Also es unterstützt alles, weil das ist das Kraftwerk jeder Zelle. Und wir haben das Wort Zellagon schon 40.000 Mal genannt. Aber alles, was in diesem Produkt ist, füttert auf beste Weise die guten Bakterien, deine ganzen Zellen, deine Mitochondrien, damit du wirklich blühst.
Ja, damit du wirklich in deiner Kraft bist. Ja, genau. Und einfach Energie, ne? Energie und bei sich sein. Und ja, das ist wirklich ein ganz, ganz großes Geschenk, was wir da immer irgendwann in die Hand gedrückt bekommen haben. Hm. Aber das ist eben zusätzlich mir auch noch so eine Business-Möglichkeit eröffnet. Habe ich da am Anfang nicht so gedacht. Ich fand es erstmal einfach ein tolles Produkt. Ich hatte total Lust darauf, fand es super. Ja. Aber jetzt finde ich es echt auch spannend. Also jetzt bin ich wirklich zu so einer Unternehmerin geworden, so in den letzten Jahren. Und das finde ich auch total interessant. Mhm. Also ich sehe mich da auch wirklich so ein bisschen, das ist wirklich schön auch. Und das ist eben eine Unternehmerin für eine gute Sache. Das finde ich natürlich total wichtig. Also
ja, vor allem die deine Gänze widerspiegelt.
Und wie die eben alles widerspiegelt. Genau, und da haben wir ja jetzt sozusagen, das muss man vielleicht nochmal kurz erwähnen, das Social-Media-Thema nochmal. Das ist so in mein Leben gekommen vor 5, 6 Jahren, wo ich nochmal einen ganz wichtigen Aspekt meiner Persönlichkeit so ausleben kann. Dieses Kreative, dieses Bildsprache entwickeln. Ich arbeite da auch im Grunde mit Musik. Ich lege Musik hinter Stories. Ich mag das total gerne. Ja, ich finde, im letzten Jahr hat sich Social Media nochmal wieder verwandelt, aber ich habe da eine Seite auch nochmal wieder nach außen kehren dürfen, die auch lange geschlummert hat. Also am Anfang, in den ersten 2, 3 Jahren, ist mein Social-Media-Kanal ganz textbasiert gewesen. Ich habe ganz lange Texte geschrieben mit ganz viel Aussagekraft und fast ein bisschen poetisch, würde ich sagen. Und da hatte ich dann eben auch mal wieder diese Seite so ein bisschen, die ich mal wieder so packen durfte. Und das verschlingt sich alles so miteinander. Also für mich ist es so ein stimmiges Gesamtgefühl mittlerweile. So dieses, ich habe so mein Yoga, mein Pilates, ich bewege mich, ich habe meine Musik so ein bisschen so in meinen Instagram-Stories und in meinen Pilates. Ich habe meinen Körper, meine Gesundheit, ich habe die Prävention und habe jetzt eben auch noch so total Lust und habe so viel Spaß auch so an diesem Erfolg gerade. Und freue mich so darüber, dass man, und das finde ich auch so cool, dass man einfach so mit Anfang, Mitte 50 nochmal gefühlt in so eine ganz andere Lebensphase und in so einen ganz anderen Erfolg eintreten kann.
Ne? Wenn man das will und wenn man so mutig bleibt.
Dass man so mutig bleibt und einfach sagt, da ist noch so viel, also ich habe auch so das Gefühl, da ist noch so viel da, ich will noch so viel machen. Es kribbelt noch so total und das finde ich so schön, das hätte ich nie gedacht. Mit 20 denkt man doch nicht, dass man mit Mitte 50 sowas nochmal macht.
Siehst du?
Also es ist nie zu spät.
Also ich glaube, wir haben das Schlusswort, beziehungsweise du hast das Schlusswort gesprochen. Vielen Dank. Ich glaube, wir haben jetzt sehr, sehr viel Inspiration gegeben. Vor allem du, liebe Anushka. Vielen, vielen Dank.
Danke dir für die schönen Fragen und dass ich hier sein durfte und ein bisschen erzählen durfte.
Ja, wundervoll. Danke also, dir. Das dürft ihr dreimal raten, was wir jetzt trinken.
Darauf ein Schlückchen.
Darauf ein Schlückchen, Zalagun. Vielen Dank,
danke
dass du
dir.
Da bist. Ja. Das war All of Me von heute. Danke, dass du dabei bist. Ich hoffe, wir konnten dich inspirieren und du hast etwas für dich rausgenommen, was dein All of Me reicher und vollständiger macht. Lass uns in Kontakt bleiben. Schreib mir gerne auf Insta, Facebook oder LinkedIn, um von heute an und in Zukunft ein wundervolles All of Us zu leben. Und ganz zum Schluss, lass mir gerne auf den entsprechenden Kanälen Likes da, dann wächst All of Me und kommt zur vollen Blüte. Das wünsche ich mir.